Cannabis ist gefährlich, aber Alkohol ist gefährlicher, kann man prägnant zusammenfassen. Jährlich über 70.000 Tote nach Alkohol, schwerere Abhängigkeiten unter Alkohol.
Das sagt ein Gesundheitsfachmann und verschweigt natürlich nicht, dass auch Cannabiskonsum zu Suchtabhängigkeit führen kann. Aber muss man harmlose Kiffer weiterhin kriminalisieren? Oder wird es nicht endlich Zeit, das Bestrafen des Cannabiskonsums zu beenden? Schließlich wird Trunksucht und Komasaufen auch nicht strafrechtlich verfolgt. Solange nicht gesichert ist, ob es das Paradies gibt und wo es liegt, so lange halte ich mich ans Kiffen, hat mal ein Cannabis-Anhänger gesagt. Doch ob das Kiffen die Pforte zum Paradies öffnet oder zur Drogenhölle, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit dem Thema Legalize It. Warum sind die gesundheitsschädlichen Rauschmittel Alkohol und Nikotin legal, während das auf Dauer sicher ebenso gesundheitsschädliche Rauschmittel Cannabis verboten ist und kriminalisiert wird? Warum wird Sucht toleriert und das Highsein verteufelt und bestraft? Alkohol killt, Cannabis chillt, steht auf Plakaten von Cannabis-Befürwortern. Shit happens, denken die Gegner, denn jetzt soll Shit, Hasch, Marihuana, Cannabis legalisiert werden. Das fordert jedenfalls derzeit ausgerechnet der Bund deutscher Kriminalbeamter mit der Begründung, das Verbot sei historisch betrachtet willkürlich erfolgt und sei weder intelligent noch zielführend. Ob Strafanzeige, Droh oder nicht, gekifft werde trotzdem und das Strafrecht sei nicht dazu da, Leute zu einem gesunden Leben zu zwingen. Und tatsächlich ist es völlig absurd und auf Dauer unhaltbar, das Saufen gesellschaftlich zu akzeptieren und das Kiffen strafrechtlich zu verfolgen. Schon 1976 forderte der jamaikanische Reggae-Star Peter Tosh Legalize it, don't criticize it. Zum entspannten, hypnotischen Reggae-Rhythmus sang er: Manche nennen es Tempe, manche nennen es Weed oder Marihuana oder Ganja. Sänger und Spieler rauchen es, Ärzte und Krankenschwester rauchen es, sogar Richter und Rechtsanwälte rauchen es. Es ist gut gegen Grippe, es ist gut gegen Asthma und Tuberkulose, so heißt es im Text von Peter Tosh. Und er könnte mit dieser medizinischen Indikation zumindest im Fall von Asthma richtig liegen, ergaben medizinische Forschungen. Und viel Zustimmung erhält Peter Tosh schon seit über 40 Jahren von allen Cannabis-Befürwortern für seinen Refrain-Text Legalize it, that's the best you can do.
Legalize it. Don't criticize it. I will advertise it. Some call it Tampi. Some call it the weed. Some call it marijuana. Yeah. Some of them call it ganja.
Dieser Song Legalize It von Peter Tosh, das musikalische Plädoyer für die Legalisierung von Cannabis, stand in Deutschland bis zum Jahre 2005 auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Niemals dagegen war indiziert ein Schlager über das Saufen wie etwa: Und immer wenn ich traurig bin, dann trinke ich einen Korn, und wenn ich den getrunken habe, dann trinke ich noch einen Korn, dann einen Doppelkorn und dann fange ich an von vorn. Korn, Schnaps, Wodka, Likörchen etc. sind Seelentröster von zweifelhaftem medizinischem Nutzen. Dagegen wird Cannabis in der Schmerztherapie als Medikament verschrieben und ist seit März 2017 in Deutschland als Arzneimittel auf Rezept erhältlich. Das Genuss- und Rauschmittel Cannabis wird seit Jahrzehnten dagegen verboten, ohne dass sich deswegen die Verbreitung und der Konsum verringert hätten. Prohibition und Repression sind der falsche Weg. Darin sind sich die meisten Experten einig. Der einzige Profiteur der repressiven Drogenpolitik ist die organisierte Kriminalität. Cannabis ist die populärste unter den illegalen Drogen in Deutschland. Rund 3,4 Millionen Menschen rauchen hierzulande jährlich etwa 300 Tonnen und geben dafür ca. 2,5 Milliarden Euro aus. Und die landen im Schwarzmarkt. 2017 wurden in Deutschland 140.000 Strafverfahren wegen des Besitzes von Cannabis eingeleitet. Zu Verurteilungen kommt es aber bei nur geringen Cannabismengen so gut wie nie. Die Polizeibeamten, die einen Kiffer erwischen, wissen genau, dass es nicht zu einer Verurteilung kommen wird, müssen aber das Strafverfahren einleiten, weil das Gesetz ihnen dies vorschreibt. Was für eine Verschwendung von Zeit und Arbeit bei Polizei und Justiz. Doch auch wenn wegen Ringfügigkeit kein Urteil gesprochen wird, ist der harmlose Kiffer stigmatisiert und aktenkundig. Warum versucht man nicht auch in Deutschland das Problem wie in Kalifornien in den Griff zu bekommen? Seit Jahresbeginn ist dort Cannabis an lizenzierten Verkaufsstellen von jedem frei zu erwerben. Man erhofft sich von dieser kontrollierten Abgabe, den Schwarzmarkt zu unterbinden, weil das Cannabisgeschäft für Dealer und für die organisierte Kriminalität uninteressant, weit unprofitabel wird, wenn es qualitätsgesicherte Produkte legal zu kaufen gibt. Mit den Steuereinnahmen aus dem legalen Cannabisverkauf sollen Aufklärungskampagnen, Prophylaxe und Suchttherapien finanziert werden. Wird Kalifornien also wieder mal zu einem Vorreiter, diesmal mit einer fortschrittlichen Drogenpolitik? Im März 1966 erschien der berühmte Birds-Song »Eight Miles High«, der sich musikalisch auf indische Ragas und auf den Jazz von John Coltrane bezog und textlich unzweifelhafte Assoziationen auslöste. Kurz nach Erscheinen der Single »Eight Miles High« im März 1966 wurde der Song in den USA mit einem Radiobann belegt, weil im Songtext, den Gene Clark, der damalige Hauptsongschreiber der Birds, verfasst hatte, ein Zusammenhang mit dem Highsein durch Drogenerfahrung vermutet wurde. Die Band widersprach immer dem unterstellten Drogenbezug im Text. Das Sendeverbot des Songs im Radio wirkte sich natürlich negativ auf den Verkauf der Single und auf die Chartsnotierung aus. Später gaben Gene Clark und David Crosby, der ebenfalls an der Songkomposition mitgewirkt hatte, zu, dass sich ihre Marihuana-Erfahrungen im Songtext niedergeschlagen hätten. Wenn die Birds den Song live spielten, dann konnte ihre Performance des Songs sich schon mal über 15 Minuten hinaus ausdehnen. Das Kiffen, die Kunst und die Kreativität. Und überhaupt, wie befeuert der Rausch das schöpferische Tun? Zitat: William S. Burroughs hing an der Nadel. Allen Ginsberg paffte Pilze. Aldous Huxley war sternhagelvoll. Das nur zu den Genies. Nicht zu vergessen Baudelaire, der nachts durch die Opiumhöllen ging, als ob es ein Gehen wäre durchs Paradies. Friede der Faulheit, Friede den Kriegen. Warum nicht sterben, ohne zu siegen? Warum nur Suff und Tabletten? Woher die Unzufriedenheit, die Einsamkeit in Ehebetten? Warum Menschen zu einem Leben verführen, das keines ist? Dressur, bis auch das Raubtier aus den Händen frisst? Weil jede Frage eine Antwort sucht, weil manche Antwort weitersucht und weitersuchend führt zur Sucht. Das waren Zeilen aus einem alten Gedicht von Wolf Wondratschek, in dem er sich für die Legalisierung von Cannabis stark machte. Seine Quintessenz lautete: Alles muss verschwinden, alles neu erfinden. Ihr Kinderlein kifft. Let us burn one from end to end and pass it over to me, my friend. Burn it long, we'll burn it slow, to light me up before I go. Und weiter heißt es im gleich folgenden Songtext, übersetzt: Das Kraut ist ein Geschenk der Erde, und was von der Erde kommt, ist von größtem Wert. Drum, bevor du es ablehnst, probier es zuerst. Du wirst sehen, es ist ein Segen und kein Fluch. Let us burn one down, singt der Prophet der Kiffer, Ben Harper.
Let us burn one from end to end and pass it over to me, my friend. Burn it long, we'll burn it slow to light me up before I go. If you don't light my fire, then don't come around, 'cause I'm gonna burn one down. 'Cause I'm gonna burn one down.
Aus dem Album Fight for Your Mind von Ben Harper aus dem Jahre 1995 stammt dieser Song Burn One Down. Gemeint ist natürlich ein Joint, der langsam runterbrennen soll. Dieser Song gehört zu den Titeln, die Ben Harper in seinen Konzerten am häufigsten gespielt hat, was mitteilen kann, wie wichtig ihm die Botschaft dieser Pro-Marihuana-Hymne ist. Was treibt die Suchenden und die Süchtigen an? Geht es um Obsessionen und das Gefühl, wie ferngesteuert zu sein, getrieben von einem Treibsatz aus unerfüllten Träumen und unstillbaren Begierden? Wenn es stimmt, dass jede Sucht mit einer ungestillten Sehnsucht beginnt, dann ist wohl jeder in der Gefahr, potenziell süchtig zu sein. Die Sehnsucht kommt oftmals ungebeten, weil sie im Alltag meist stört und das brav funktionierende Räderwerk gefährden könnte. Aber sie lässt sich nicht völlig verbannen, nicht auf Dauer verdrängen. Irgendwann taucht sie unvermittelt auf, mitten im Galopp der Tretmühle drückt sie auf die Stopptaste, steht plötzlich mitten im Raum und streckt milde lächelnd die Hand aus. Hallo Sehnsucht! Wer sie immer wieder schnell hinauskomplimentiert, die Türe hinter ihr fest verschließt und sie dennoch nicht los wird, kriegt auf Dauer ein Problem. Wer sich nie traut zu tun, was er will, tut womöglich plötzlich Dinge, ohne dass er es eigentlich will. Die Ersatzhandlungen sind vielfältige. Der eine nascht ständig Süßigkeiten, die nächste vertilgt Kartoffelchips packungsweise, einer zieht sich nächtelang Karatefilme rein, der nächste beobachtet mit dem Fernglas die erleuchteten Fenster im Wohnblock gegenüber, der Nächste sitzt in seiner Stammkneipe mit traurigen Augen vor seinem sechsten Bier. Der Übernächste muss immer wieder in die Tiefe springen mit einem Seil am Bein. Wieder ein anderer wird regelmäßig auf der Autobahn von einem inneren Teufel mit Bleifuß gejagt. Der Übernächste kann keinen Schlussstrich ziehen, sondern nur eine Line nach der anderen. Und der noch lange nicht allerletzte nuckelt an seinem Joint wie an einem Schnuller. Doch am Anfang steht das altbekannte Gefühl. Hallo. Sehnsucht.
Hüll mich ein in deine süßen Träume. Von der warmen, fernen Küste, wo die Sonne untergeht, fliegst du an und landest hier an mein Fenster im Café. Und es regnet in den Straßen, die Politessen werden. Du kannst mich verstehen, aber Sehnsucht.
nicht sexy aus in diesen viel zu engen Jeans. Nur sind wir schön, dich hier zu sehen. Aber Sehnsucht, du kannst mich verstehen. Aber Sehnsucht.
Aus dem Album Soul Man von 1999 stammt dieser Wolf-Mahn-Song Hallo Sehnsucht über eine schön schmerzliche Sucht, die jeder kennt. Jede Zeit, jede Generation hat ihre Moden, ihre Stile, ihre spezifische Form von Suchtabhängigkeiten und ihre Drogen. In den 50ern und frühen 60ern waren alle Arten von Aufputschmitteln beliebt. Mitte der 60er wurde heftig gekifft, Marihuana war en vogue. Die Hippie-Ära brachte ab 1967 LSD in den Umlauf. Etwa ab 69 wurde gefixt. Heroin war auch Anfang der 70er die angesagte und gefährlichste Droge. Dann kam Kokain, Hasch erlebte eine Renaissance, auch LSD. Es kam Speed, Crack, in den 90ern Ecstasy und die neuen Formen der Designer-Drogen, Crystal Meth, später Flacker, heute Fentanyl und so weiter. Natürlich nicht zu vergessen die gesellschaftlich akzeptierten und am meisten verbreiteten Suchtstoffe Nikotin, Koffein und vor allem Alkohol. Letztere gelten aber verharmlosend als Genussmittel und nicht als Drogen. Es fällt auf, dass es in der westlichen Welt, in der Bevölkerungsgruppe der Pop-Rock-Musiker, überdurchschnittlich viele Menschen mit Suchtabhängigkeiten gibt. Die Prozentzahl der Pop-Rock-Musiker mit Drogenproblemen ist hoch. Verführt die Pop-Rock-Musik nicht also doch zum Drogenmissbrauch, wie viele Eltern seit 60 Jahren ihren Nachwuchs schon immer gewarnt haben? Oder ist unter den Musikern der Anteil von sensiblen, mitunter psychisch instabilen Persönlichkeiten überdurchschnittlich groß? Aufschlussreich ist auf jeden Fall, dass es kaum einen Pop-Rockstar gibt, der in seiner Karriere nicht irgendwann mal mit mehr oder minder gravierenden Drogenproblemen hätte kämpfen müssen. Seit 6 Jahrzehnten nunmehr wird also der Pop-Rock-Musik immer wieder dieser gleiche Vorwurf gemacht, der Konsum dieser Musik hätte schwerwiegende Nebenwirkungen zur Folge, nämlich die Verführung zum Drogenkonsum. Das ist natürlich Unsinn. Und das schon seit 60 Jahren. Denn das Gegenteil ist richtig. Der Konsum von Pop-Rock-Musik kann natürliche High-Gefühle auslösen. Musik ist aufregend und anregend zugleich. Die Ausschüttung von Adrenalin und den sogenannten Glückshormonen wird durch Musik angeregt. Das ist empirisch bewiesen. Aber natürlich verführt die Pop-Rock-Musik dazu, die erlebten High-Gefühle auszudrücken in Text und Musik. Der kanadische R&B-Eklektiker The Weeknd veröffentlichte in seinem Debüt-Mixtape House of Balloons von 2011 den Song High for This, in dem High-Gefühle zwischen Hedonismus, Sex und Drogen anklangen. Open your hand, take a glass, don't be scared, I'm right here. Even though you don't roll, trust me girl, you wanna be high for this. Sang The Weeknd etwas nebulös über verschiedene Auslöser von High-Gefühlen. Die Geschichte der Popmusik ist auch eine Geschichte des High-Seins. Vor 5 Jahrzehnten wurde mit Anspielungen auf das Hai-Sein noch kokettiert. Der unverblümte Lobgesang auf Hai-Gefühle, ausgelöst durch Marihuana, wenig verklausuliert im Song My Green Tambourine, war für die US-Band The Lemon Pipers vor genau 50 Jahren ein Nummer-1-Hit in den Billboard-Charts im Februar
1968.
Und was ist eigentlich mit Puff the Magic Dragon von Peter, Paul und Mary, dessen Melodie hier schon die ganze Zeit im Hintergrund zu hören ist? Der Folksong aus dem Jahre 1963 über Puff, den Zauberdrachen, stieg zu einer Hippie-Hymne auf, weil alle davon überzeugt waren, dass hier eigentlich über das Puffen von Marihuana gesungen wurde, was Peter Yarrow, der Verfasser des Liedes, immer bestritt.
Puff the Magic Dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the Magic Dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. In a land called Honolulu. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came. Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name.
Der schwarze Afghane, der rote Libanese oder der grüne Türke galt den Befürworter des Marihuana-Konsums als Farbenlehre des Kifferhimmels. Doch für die konservativen Drogenmahner war das alles Teufelszeug, weil Kiffen als Einstieg in die Drogenhölle des Schniefens von Kokain, des Fixens von Heroin und des Schluckens von LSD und Designerdrogen gebrandmarkt wurde. Die Haschisch-Befürworter widersprachen dieser Verteufelung aufs Energischste und forderten jahrzehntelang die Entkriminalisierung und Freigabe von Cannabis. Verbote und Verurteilungen führten keinesfalls zu weniger Cannabiskonsum, sondern nur zu einer Kriminalisierung auch harmloser Kiffer und begünstigten nur das weitere Expandieren eines unkontrollierbaren und kriminellen Schwarzmarktes. Wer kiffen wolle, der kiffe, schrieb ein Kommentator, ob Cannabis verboten sei oder nicht. Ob Strafen drohen würden und sogar ausgesprochen würden, der hartnäckige Kiffer ließe sich davon nicht im geringsten beeindrucken. Ein gutes Beispiel dafür lieferte jahrzehntelang ein gewisser Pop-Superstar namens Paul McCartney. Kaum ein anderer Pop-Songschreiber hat so viele mehr oder minder versteckte Hinweise auf das Kiffen in seine Songtexte einfließen lassen wie er. Nehmen wir als Beispiel den folgenden Song, der immer verstanden wurde als ein leidenschaftliches Lied, adressiert an eine geliebte Frau, ist aber tatsächlich eine versteckte, Zitat, Liebeserklärung an die bewusstseinserweiternden Eigenschaften von Marihuana. Schauen wir uns kurz den Text an. Da heißt es zum Beispiel, ich war allein, fuhr durch die Gegend und wusste nicht, was ich dort finden würde. Noch eine Straße, wo ich vielleicht eine andere Art von Bewusstsein finden würde. Und dann auf einmal sehe ich dich. habe ich dir schon gesagt, dass ich dich brauche, an jedem Tag in meinem Leben. Ich muss dich in mein Leben kriegen. Wer noch nicht wissen sollte, um welchen Song es geht, die US-amerikanische Funk- und Soul-Band Earth, Wind & Fire hatte 1978 eine tolle Coverversion dieses berühmten Beatles-Songs veröffentlicht. Für das biografische Buch Paul McCartney – Many Years From Now von Barry Miles gab Paul McCartney dies zu Protokoll. Zitat: »Got to get you into my life« war ein Song, den ich schrieb, als ich zum ersten Mal mit Marihuana Bekanntschaft gemacht hatte. Ich war ein ziemlich konventioneller junger Mann aus dem Arbeitermilieu gewesen, aber als wir anfingen, Gras zu rauchen, da kam mir das ziemlich erhebend vor. Es schien nicht allzu viele Nebenwirkungen zu haben, wie Alkohol oder das andere Zeug wie Pillen, von denen ich mich immer sehr fernhielt. Ich mochte Marihuana, ich hatte keine Probleme damit und es war bewusstseinserweiternd. Buchstäblich, bewusstseinserweiternd. Zitat Ende. Wer hätte das damals im Sommer 1966 gedacht, als das revolutionäre Beatles-Album Revolver auf den Markt kam, dass Pauls bläserdominierte Soul-Hommage Got to Get You Into My Life eine Ode an die Droge Marihuana war. Der McCartney-Biograf Barry Miles schrieb, Zitat, Got to Get You Into My Life ist, so Paul, eine weitere Hymne aufs Kiffen. Auf die Droge, die ihn aus den eingefahrenen Gleisen des Alltagsbewusstseins herausgeholt und ihm die Lust am hemmungslosen Experimentieren beschert hatte. Und nach dieser Vorrede kann man sich vorstellen, wovon der gleich folgende McCartney-Song Let Me Roll It thematisch handelt. Was will da wohl von ihm gerollt werden? Im Text heißt es, mein Herz ist wie ein Rad, lass es mich zu dir rollen. Was nach einem normalen Liebeslied klingt, das sich an eine geliebte Partnerin wendet. Aber man kann die folgenden Textzeilen auch ganz anders verstehen, nämlich als Liebeserklärung an einen Joint. Du hast mir etwas gegeben, du gabst mir Liebe in meine Hand. Ich will dir etwas sagen, es ist jetzt an der Zeit. Ich will dir sagen, du gehörst zu mir. In einem Interview mit dem Magazin Clash aus Anlass der neu editierten Wiederveröffentlichung des Albums Band on the Run im Jahre 2010 sagte Paul, in aller Offenheit, um die Wahrheit zu sagen, hier ging es mir um das Rollen eines Joints. Das war die Doppelbedeutung des Ausspruchs Let me roll it to you. Darum ging es vor allem anderen. Als Beitrag zum Tribute-Album The Art of McCartney vom November 2014 lieferte Paul Rodgers übrigens eine Neufassung von Let Me Roll It, doch hier ist das Original von Paul und seinen Wings aus dem Jahre 1973 zu hören.
Me love in my palm of my hand.
ist Let Me Roll It ein weiteres Indiz für das Thema mit der Überschrift Paul der Kiffer? Nachdem Bob Dylan die Beatles im August 1964 mit dem Joint vertraut gemacht hatte, habe sich bei Paul eine Leidenschaft zu Marihuana entwickelt, die sein Leben veränderte, schreibt der McCartney-Biograf Peter Ames Carlin. Während John Lennon Pott geraucht habe, um all dem Druck zu entfliehen, sei Paul ein Genussraucher geworden. In den Folgejahren wäre sein Konsum enorm gewesen. Es sei kaum ein Tag vergangen, an dem er nicht mehr oder weniger von Marihuana-Schwaden umwabert war. Seine spätere Frau Linda soll ihm da kaum nachgestanden haben. Dies entwickelte sich zu einem Problem mit ein paar der Musiker, die im Laufe der Jahre Wings-Mitglieder waren, es aber nicht mehr sein wollten, unter anderem, weil der Bandboss Paul und seine Frau in deren Augen zu oft bekifft waren, mit ihrer Marihuana-Bevorratung zu sorglos umgingen und deshalb auch die Bandmitglieder in Bedrängnis brachten. So zum Beispiel im August 1972. Paul und Linda werden nach einem Wings-Konzert in Göteborg von der schwedischen Polizei verhaftet. Und auch Wings-Gitarrist Danny Lane wird in Gewahrsam genommen. Ein an Paul adressiertes Päckchen war in die Hände der Polizei geraten. Inhalt: ein halbes Pfund Haschisch. Nach einer hochnotpeinlichen Befragung gestehen Paul und Linda und kommen mit einer empfindlichen Geldstrafe davon. Im März 1973 brummt die britische Justiz Paul eine Geldstrafe auf, weil Polizisten auf seiner schottischen Farm Cannabisstauden entdeckt hatten. Weil Paul glaubhaft versichern kann, dass der Anbau nur für den privaten Verbrauch, nicht für den gewerblichen Handel gedacht ist, geht es für ihn relativ glimpflich aus. Im März 1975 wird die Familie McCartney in Los Angeles von einer Polizeistreife gestoppt, nachdem eine rote Ampel missachtet worden war. In Lindas Handgepäck wird Marihuana gefunden und sichergestellt. Im Januar 1980 findet der japanische Zoll in Pauls Koffer exakt ausgewogene 219 Gramm Marihuana bester Qualität, die Paul nicht zu Hause ungenutzt hatte zurücklassen wollen. Er wird verhaftet. Die Tour durch Japan ist geplatzt. 11 Konzerte müssen abgesagt werden. 100.000 bereits verkaufte Tickets kann man in der Pfeife rauchen. Nach 10-tägiger Haft wird Paul am 25. Januar aus dem Gefängnis entlassen und des Landes verwiesen. Dabei hat er noch Glück, denn nach japanischem Recht wird damals ein Marihuana-Schmuggler, also jemand, der ein halbes Pfund Marihuana nach Japan illegal einschleusen will, mit 7 Jahren Zwangsarbeit bestraft. Dank guter Beziehungen und seiner Prominenz bleibt ihm das erspart. Allerdings teilt man ihm unmissverständlich mit, dass seine Person künftig in Japan unerwünscht sei. Es dauert 10 Jahre, bis Paul in Japan wieder auftreten darf. Zurück von seinem Japan-Aufenthalt vertraut er einem Reporter völlig zutreffend an, Zitat: "Ich war ja so blöd." Im Januar 1984 wird Pauls Ferienwohnung auf Barbados von der Polizei durchsucht, nachdem Paul und Linda zuvor am Strand Marihuana in handlichen Mengen gekauft hatten. Obwohl alles gut verstaut zu sein schien, werden dennoch 17 Gramm Marihuana gefunden. Paul und Linda sagen nicht etwa, das ist uns untergeschoben worden oder wir haben das für Hundefutter gehalten. Nein, sie bekennen sich schuldig und werden zu je $100 Strafe verurteilt. Und kaum zu glauben, nach dem Heimflug von Barbados findet die Zollkontrolle des Londoner Flughafens Heathrow in Lindas Fotodosen eine ungenannte Menge Marihuana. Die Gerichtsverhandlung findet eine Woche später statt. Diesmal sind 75 Pfund fällig. Ist das Schusseligkeit, Dummheit oder Ignoranz, immer wieder mit den nun mal geltenden Gesetzen in Konflikt zu geraten? Eine Vertraute der McCartneys gab dafür eine mögliche Erklärung.
Linda spielte jedes Mal verrückt, wenn ihr Vorrat auf 100 Gramm Pott zusammengeschmolzen war. Deshalb nahm sie immer ausreichend Nachschub mit. Sie glaubte, sie stünde außerhalb des Gesetzes.
Heather Mills, Pauls zweite Frau, gab zu Protokoll, dass Paul und Linda täglich Pott geraucht hätten und Paul würde Marihuana konsumieren, wie andere Leute Tee trinken. Sie, Heather, habe darauf bestanden, dass er damit aufhört und habe ihn vor die Wahl gestellt, entweder Marihuana oder ich. Leider hat er sich für Heather entschieden, aber natürlich heimlich auf dem Klo weitergehascht. Februar 2012. In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone erklärt Paul, er habe das Kiffen aufgegeben. Ja, er habe sehr viel geraucht, aber jetzt sei es genug. Sein Entschluss sei gefallen, vor allem wegen der Verantwortung gegenüber seiner inzwischen 8-jährigen Tochter Beatrice aus seiner zweiten Ehe mit Heather Mills. Bei seinen übrigen 4 Kindern hatte er diese Verantwortung früher offenbar noch nicht verspürt. Aber auf die schiefe Bahn sind die 4 doch nicht gekommen, trotz des schlechten Vorbildes eines tonnenweise kiffenden Pothead-Vaters. Paul hat seinen Cannabiskonsum nie verheimlicht, er plädierte für eine Liberalisierung, setzte sich für die Legalisierung von Cannabis ein und damit für ein Ende der Kriminalisierung von Cannabiskonsumenten. Und auch wenn die besten und nachhaltigsten Rauschgefühle durch die Liebe ausgelöst werden und auch wenn nichts wirkungsvoller ist als euphorisierende, körpereigene Hormone und Botenstoffe wie Dopamin und Serotonin, wird es dennoch höchste Zeit, dass die Entkriminalisierung von Cannabis endlich Realität wird. Der Kramladen von und mit Volker Rebell zum Thema legales Kiffen geht zu Ende mit ein paar berühmten Zeilen des Literaturnobelpreisträgers Dylan. Sie steinigen dich, wenn du auf allen Vieren kriechst. Sie steinigen dich, wenn du nicht mehr die Tür aufkriegst. Sie steinigen dich, wenn du dich um einen Job bemühst. Sie steinigen dich, wenn du deinen Liebsten küsst. Sie steinigen dich und sagen, das wäre dein Ende. Dann steinigen sie dich weiter und reiben sich die Hände. Doch ich sag dir eins, du bist nicht allein. Bekifft muss doch jeder mal sein.
They said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone seat. They'll stone you when you're walking on the floor. They'll stone you when you're walking to the door. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're at the breakfast table. They'll stone you when unable. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you when